damit du groß und stark wirst. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt. Der kommt immer mal wieder im Fernsehen vor und der ein oder andere Elternteil sagt das auch ganz gerne mal zu seinem Kind. Der ein oder andere wird vielleicht jetzt auch noch denken, ich soll auch ein bisschen mehr essen. Ich sehe so wie ein Hering aus. Ich sah schon immer so aus. Selbst meine Oma hat früher immer gesagt, nimm noch mal einen Schlag Butter mehr. Also es hat sich auch mit meinen Essgewohnheiten nichts an meiner Körperfülle irgendwie getan. Ich bin nicht groß gewesen. Ich war immer der Kleinste in der Klasse. Und vielleicht auch nicht immer der Stärkste. Kinder sollen ihre Stärken kennenlernen. Das ist gut. Sie sollen ihre Talente kennenlernen. Das ist auch gut. Ihre Fähigkeiten erforschen und auch ausprobieren. Sie sollen es ausleben. Was kann ich gut? Was gelingt mir? Und was fällt mir eigentlich ganz leicht? Und ein gesundes Maß an Stärke, das ist gut. Das stärkt das Selbstbewusstsein, das wird entwickelt. Und es ist auch wichtig für das Leben. Und einer der stärksten Christen, die wir in der Bibel lesen oder von ihm lesen im Neuen Testament, ist Paulus. Er ist bekannt dafür, dass er ganz eifrig ist. Er ist erfolgreich, er ist ein Wanderprediger, er ist ein Gemeindegründer, er ist Missionar. Und wir haben ganz viel von ihm in der Bibel stehen. Und den Christen in Korinth, das ist eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, den schreibt er im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 9 bis 10. Könnt ihr gerne aufschlagen in eurer Bibel, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, 9 bis 10. Und er, das ist der Herr, das ist Gott, hat zu mir gesagt, mir ist dann Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit und auf, dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich doch stark. Da haben wir also Paulus. So der äußere Eindruck, er ist eigentlich ganz stark. Er ist ja ein Apostel, ein ganz großer. Er ist ein Missionar, der ganz viele Gemeinden gegründet hat. Und er ist auch für uns ein ganz großer Theologe. Wir haben so viele Briefe von ihm überliefert bekommen. Und die Korinther, an die er ja schreibt, die haben etwas überschritten, eine Grenze. Und zwar das gesunde Maß an ihrem Selbstbewusstsein, das haben sie überschritten. Sie denken, sie wären besonders stark, stärker als andere. Und sie wären besonders geistlich, als hätten sie so viel Geistfüllung. Und dann machen sie Paulus selber noch Vorwürfe, weil er ja so jämmerlich aussieht und so klein und schwach ist, vielleicht auch nicht die besten Kleider anhat. Und weil er auch ein bisschen rumhumpelt. Heute erkenne ich das auch, dass Schwachheit nicht erlaubt ist. Es ist mehr oder weniger verboten. Du musst stark sein. Vor allem im Arbeitswesen. Sonst kannst du es nicht schaffen. Du kannst es nicht bringen. Du kriegst dann keinen Erfolg. Oder es gibt ganz verschiedene Sprüche, die man sagt, das Leben ist doch kein Ponyhof. Wo dann eigentlich letztendlich gefordert wird, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen, du kriegst nicht alles geschenkt. Und dabei ist es egal, ob dann Menschen übergangen werden, ob die Schwachen dabei übersehen werden. Vielleicht sogar noch, halte dich über Wasser, indem du andere unterdrückst. Und wie gut ist es dann, zu sagen, zu können, ich bin stark. Vielleicht sogar ich bin der Stärkste. Seine Stärken kennen, seine Kräfte kennen und nicht zu klein machen. Und dann müssen wir uns bewusst machen, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ja, wir haben unsere Stärken, aber gleichzeitig sind wir auch irgendwo schwach. Und das gilt auch, das ist auch die Wahrheit. Wir sind nicht in allem stark. Und die Stärke wird heutzutage überbetont. Und auch die Christen in Korinth haben die Stärke überbetont. Schwach sein, das darf nicht sein. Und Paulus ermutigt die Christen, du darfst auch schwach sein. Da sind die charakterlichen Schwächen, die man einfach hat, die man zugeben muss, ganz ehrlich. Wenn man rechthaberisch ist, immer muss man das letzte Wort haben. Das, was man sagt, ist das Richtige. Und der andere, der ist nachtragend, der geht den Leuten hinterher und kann nicht vergeben. Dann benutzt der andere vielleicht eine kleine Lüge oder sagt nicht die ganze Wahrheit, weil dann vielleicht etwas rauskommt, was man nicht möchte. Oder man ist Choleriker. Man wird ganz schnell aggressiv und fängt an, rumzuschimpfen. Oder man ist ganz starr, stur und bewegt sich einfach nicht. Egal, was die anderen Leute sagen oder dich vielleicht auch ermahnen oder so. Du bewegst dich nicht. Es kommt nicht an dich heran. Und dann gibt es auch noch Situationen und Umstände, die mich und dich schwächen. Die Menschen schwächen. Das ist eine Krankheit, eine plötzliche Krankheit, eine chronische Krankheit. Es sind vielleicht auch die nachlässigen Kräfte, wenn man immer älter wird und man merkt, ich schaffe nicht immer alles, wie ich es früher geschafft habe. Man wird schwächer. Oder es sind seelische Erschöpfungserscheinungen, weil man ausgebrannt ist. Man kommt in Depressionen hinein, in Burnout. Oder Brüche in Beziehungen, die uns schwächen, weil man plötzlich in Streit gerät mit einem geliebten Menschen und man kommt nicht zur Versöhnung. Es gibt eine ganz große Scheidungsrate in Deutschland, in Europa. Ich glaube, jede dritte Ehe oder vierte Ehe wird geschieden. Und dann sind da auch Angriffe von außen, die uns runterziehen. Keine konstruktive Kritik, sondern richtige Angriffe, die dich niedermachen. Und es sind Verfolgungen, die wir vielleicht jetzt nicht so intensiv bei uns erleben, aber andere Christen, wir haben die Karte gesehen. Das sind 50 Länder gewesen, an denen Verfolgung am intensivsten ist. Das heißt, die Liste ist gar nicht vollständig, das sind nur die 50 Länder. Und bei Gott zählt nicht nur die Stärke. Er sieht nämlich die Situation, in der wir uns auch befinden. Er sieht meine und deine Lage, das, was uns runterzieht, das, wo wir schwach sind, das, was uns Kraft raubt. Das erkennt er alles und er sieht es. Und er sieht auch das, was unseren Glauben angreift. Und du darfst bei Jesus schwach sein. Du darfst kommen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Du darfst ihm alle deine Fragen stellen, weil du einfach keine Antworten hast. Du darfst Gott klagen. Es ist nicht verboten. Wenn wir nochmal direkt in den Text hineinschauen, könnte man direkt übersetzen, du brauchst nicht weiter als meine Gnade, denn meine Kraft kommt in Schwachheit ans Ziel. Und da müssen wir uns die Lage von Paulus vormalen. Er war ein kranker Mensch. Er hatte eine chronische Krankheit. Wir wissen nicht ganz genau, was er hatte, aber er beschreibt es in seinen Briefen, dass er geplagt ist. Und dann hatte er auch noch ganz viele Angriffe überlebt und musste sie aushalten. Der wurde gesteinigt von jüdischen Mitmenschen. Der musste Schiffbruch mehrmals erleben. Und er hat Gott immer angeschrien. Er hat ihm gesagt, Gott, nimm mir meine Last. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, du sollst groß werden. Und wir kommen oft in Zweifel, wenn wir so angegriffen werden. Weil wir fragen uns dann, meint es Gott eigentlich noch gut mit uns, wenn es uns schlecht geht? Kann Gott es überhaupt noch wenden, das Blatt Hat er die Macht dazu? Und Jesus gibt Paulus eine Antwort auf seine Glaubenszweifel sogar. Und das Einzige, was zählt, als Jünger Jesu, ist die Gnade, Gottes Gnade. Und es ist nicht die eigene Stärke, die ich habe. Es sind nicht unbedingt die Talente, die gebraucht Gott auch. Aber da, wo die Gnade ans Ziel kommt, ist gerade da, wo wir schwach sind. Und das musste Paulus erfahren. Er hat es erfahren. Er hat gute Strategien gehabt. Und die sind zunichte geworden. Der wollte Missionsreisen beschreiten und die sind auf anderen Wege plötzlich gekommen. Seine Hoffnung, alle Juden von dem Messias zu überzeugen, von Jesus zu überzeugen, die hat sich nicht erfüllt. Er hat nicht alle Juden missioniert. Und er hatte ja auch seine eigenen Beschwerden, seine gesundheitlichen Beschwerden. Und das hat ihm viel Kraft gekostet. Wenn du eine chronische Krankheit hast und ständig am Reisen bist, wenn du dann noch selber noch dazu arbeiten musst und dann gehst du noch in die Synagoge und predigst, was hat der auf sich genommen? Und er hatte viel Widerstand erlebt, weil er von Jesus gepredigt hat. Und die einzige Antwort, die er bekommt, ist: Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist schwer anzunehmen. Es ist nicht einfach. Weil bei mir läuft oft dann auch so ein Kopfkino ab, wenn ich merke, okay, in der Sache bin ich nicht gut oder da bin ich schwach. Da stelle ich mir Fragen: Was denken denn die anderen über mich, wenn ich das jetzt zugebe? Das müsste ich doch eigentlich können. Da sind Erwartungen plötzlich und die möchte ich entsprechen. Und merke, ich kann sie gar nicht entsprechen, weil ich das gar nicht gelernt habe. Vielleicht, weil es auch gar nicht meine Gabe ist. Oder ich habe Angst, mich zu blamieren, weil es mir unheimlich peinlich ist, dass ich etwas nicht kann oder nicht etwas weiß oder weil irgendwie was in meinem Leben ist, wo ich denke, wenn das rauskommt, dann muss ich mich unheimlich viel schämen vor den anderen Leuten. Wie werden sie reagieren? Und da haben wir Angst davor, vor den Reaktionen der anderen. Wir fragen uns, wie stehe ich da? Und da halten wir lieber irgendeine Maske von Stärke auf, die gar nicht haltbar ist. Aber wir haben diese Fassade und wir wollen sie aufrechterhalten. Lieber stark sein, als Schwäche zugeben. Und doch, sagt Jesus, das zählt nicht. Es kommt allein darauf an, die Gnade durch Jesus Christus zu erfahren und wirken zu lassen in meinem und deinem Leben. Denn nur die Gnade rottet wirklich auch die Sünde in meinem Leben aus, die uns von Gott trennt. Ich kann nicht von meinen eigenen Stärken heraus irgendwie zu Gott kommen. Und nur die Gnade macht es möglich, dass Verletzungen wirklich heilen. Ich kann vielleicht ein Pflaster draufkleben, aber richtige Heilung, heiles Leben gibt es nur bei Gott. Und da ist die eigene Kraft fehl am Platz. Jesus Christus hat zu allen Juden gepredigt, zu allen in Israel, zu den Starken und zu den Schwachen. Und die Schwachen, die haben meistens das neue Leben in Jesus Christus empfangen. Die, die oft gesagt haben, ich bin stark, die waren nicht empfänglich für seine Gnade. Die konnten das ewige Leben nicht annehmen. Die konnten eine Erneuerung des Lebens nicht annehmen. Und gerade wenn wir schwach sind, sieht man die Kraft Gottes umso deutlicher. Dann, wenn wir harte Zeiten haben, dann, wenn wir frustriert sind, wenn wir wirklich leiden, dann kommt die Kraft Gottes erst richtig zur Geltung. Dann sieht man auch, wie groß die Kraft Gottes eigentlich ist. Und wir können auf uns selber nichts einbilden. Denn es war ja Gott. Paulus merkt, dass er auch in seinem Leben wichtig ist und dass es wichtig ist, durch Leiden und Schwachheit zu gehen, damit Jesus umso kräftiger in ihm und durch ihm wirken kann. Denn erst wenn wir auch leidensbereit sind und nicht mehr auf uns selber bauen, geben wir uns Gott ganz hin. Und so erfahren das heute auch noch ganz viele Christen. Christen, die in Bedrängnis leben, in Verfolgung leben und gerade in diesen harten Zeiten, die sie durchleben und die jede Kraft ihnen auch kostet, da merken sie umso deutlicher, wie nahe Jesus ihnen eigentlich ist. Können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen hier bei uns in Deutschland. Aber gerade in den schweren Zeiten wirkt Gottes Segen auf ganz besondere Art und Weise. Wer auf sich selbst baut, der wird enttäuscht. Auf die eigenen Kräfte setzen, auf das, was man kann und diese ganzen Fähigkeiten. Das zu kennen ist gut, aber darauf sein ganzes Leben zu bauen und zu setzen, du wirst nur enttäuscht, weil du merkst, du kommst irgendwann an einen Punkt, da geht's nicht weiter. Und es gibt Menschen, die erhöhen sich so selber, weil sie keine Schwäche zugeben und sich immer und immer größer aufbauen und immer mehr damit rumprahlen, wie groß und stark sie sind, was für Fähigkeiten und das, was sie erreicht haben, das soll einfach im Vordergrund stehen. Aber wenn Gott mich wirklich von allen Seiten kennt, wenn er mich kennt, von meinem Inneren, wenn er mein Herz kennt, dann weiß er auch um meine Schwächen. Und da macht jedes Versteckspiel, jede Fassade, ist ja letztendlich unsinnig. Wenn wir uns bewusst machen, Gott kennt mich ja sowieso. Warum kann ich denn keine Schwäche zugeben? Und deswegen möchte Paulus auch nicht auf seine ganzen Erfolge hinweisen im 2. Korintherbrief. Wie klug er ist und was er alles schon erreicht hat mit den Missionsreisen, die er gehabt hat. Und man könnte sogar sagen, er hätte es machen können. Er hätte damit rumprallen können. Denn er hätte ja was auch zum Aufweisen gehabt. Aber er wirbt mit seiner Schwachheit. Er zählt all die Dinge auf, die bei uns Menschen eigentlich eher so als kränklich gesehen werden. Das, was wirklich schwach ist. Und damit wird umso deutlicher, dass es immer nur um Jesus geht. Dass er Neues schafft und kein anderer Mensch. Dass es Jesus ist, der Gelingen schenkt und der neue Wege eröffnet. Und das führt dann sogar dazu, dass Paulus sogar mit Stolz von seinen Schwachheiten reden kann. Er redet stolz davon, dass er misshandelt wird. Er redet stolz davon, dass er auch Nöte hat und erlitten hat. Dass er Verfolgung ausgesetzt ist und dass er Angst hat vor anderen Menschen. Denn nur dadurch kommt Gottes Kraft zur Entfaltung. Nur so wird Gott auch groß gemacht. Da, wo Menschen sich kleiner machen, weil sie sich nicht selber groß machen, da wird Gott groß gemacht. Und diese Erkenntnis, die Paulus dann auch am eigenen Leib erfahren hat, schmerzlich erfahren hat und durchlitten hat, stärkt heute ganz viele Christen. Ihr Leiden ist schlimm, keine Frage. Aber Gottes Kraft ist größer. Und das, was Paulus schreibt, da werden viele Christen, die in Verfolgung leben und die in Bedrängnis leben, ermutigt und in ihrem Glauben gestärkt. Und wenn man dann mal guckt, was diese Christen, die in Verfolgung leben, an die Missionsgesellschaften an Bitten haben, dann ist das nicht unbedingt macht, dass sich das Blatt komplett wendet. Die sagen ganz oft, betet für uns, aber nicht dafür, dass unser Leiden aufhört, sondern darum, dass der Herr in unserem Leiden bezeugt wird, dass er groß gemacht wird. Wir wollen in unserem Leiden ein Zeugnis für Christus sein. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mir ist dieser Gedanke in meiner christlichen Erziehung hier in Deutschland fast fremd. Wenn ich bete, dann sage ich Gott, bitte veränder die Situation. Mach, dass es anders ist. Bitte mach, dass die Leute deine Liebe erfahren und sowas. Aber nicht damit sie ewiges Leben erfahren, sondern damit es mir besser geht. Das ist so, ja, man könnte sogar sagen, ein Egoismus im Gebet. Ein Egoismus im Gebet. Wir beten oft so, dass die Situation sich ändern soll, damit es mir gut geht. Damit es uns hier besser geht. Und da denken wir oft ganz stark an unser eigenes Wohl, an unsere eigene Empfindung und unsere eigenen Bedürfnisse. Und weniger an das Evangelium. Wir haben da ein Lied gesungen. 10.000 Gründe, das letzte im Lobpreisteil. Ich weiß gar nicht, ob ihr kennt, welchen Hintergrund dieses Lied hat. Das ist ein Mensch gewesen, der sein Kind vor kurzem verloren hat und dieses Lied in dieser Trauerzeit geschrieben hat. Und er sagte, ich will meinen Herrn loben und preisen. Da steht nicht, mach, dass es mir besser geht. Da steht was ganz anderes. Er möchte seinen König anbeten. Er möchte, dass das Licht herausstrahlt. Wir sollten unser eigenes Leben vielleicht diesmal nicht zu wichtig nehmen, weil es wartet ja auch noch ein anderes Leben auf uns, und zwar das ewige Leben. Und ganz viele Christen, die in Nöten sind, die haben diese Perspektive Ewigkeit. Die haben diese Perspektive, mein Leben ist gerade nicht so wichtig, sondern dass andere Menschen dieses ewige Leben, was ich ja schon empfangen habe, auch empfangen und nicht in den ewigen Tod kommen. Und diese Reihenfolge, erst das Evangelium und dann ich, die haben sie gecheckt. Bei uns ist es ganz oft umgedreht. Erst ich und dann vielleicht das Evangelium. Ich meine jetzt nicht, dass wir nicht mehr beten dürfen für unser eigenes Wohl. Das dürfen wir durchaus machen. Ich will das, hab's jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Wir dürfen auch gerne darum beten, dass Gott die Situation verändert. Aber wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, dass auch in unserem Leiden das Evangelium verkündigt werden darf und soll. Und deshalb wollen wir heute in diesem Gottesdienst ganz besonders an verfolgte Christen denken. Und ihre Gebetsanliegen, die sie uns zusenden, zum Beispiel über Open Doors, in Vordergrund nehmen. Wir wollen dafür bitten, dass diese Geschwister, die ja bedrängt sind und die auch schwach sind, weil sie verfolgt sind, dass sie trotzdem Jesus groß machen können, da wo sie leben. Und dass Menschen zum Glauben kommen und das ewige Leben empfangen.